ein Tischchen mit drei Beinen. Eines davon besteht aus einem Bleistift. Die Beteiligten legen zwei Finger auf die Tischkante. Der Tisch bewegt sich und über den Bleistift kann man kommunizieren mit dem Jenseits. Einige Frauen probieren es in dieser Episode in einem kurzen Hörspiel aus.
Ja, jetzt sitzen wir eine geschlagene Viertelstunde hier rum und nichts passiert. Hab ich ja gleich gesagt. Nichts wie Humbug.
Und sei doch nicht so ungeduldig.
Nachdem diese Folge damals in Radio und Fernsehen gezeigt wurde, gab es große Reaktionen darauf. Positive und negative. Wie Rainer Holbe, der die unglaublichen Geschichten damals präsentiert hat, darauf reagierte und wie es in der Sendung weiterging, das alles hören Sie in dieser Episode. Hallo, ich bin Alex John und das sind meine unglaublichen Geschichten diesmal.
Die Welt des Unfassbaren. Außergewöhnliche Phänomene. Dinge, die so unglaublich sind, dass sie unerklärlich erscheinen. Hier sind die unglaublichen Geschichten. Unglaubliche Geschichten.
Gläserrücken, Witcherboards. All das sind offenbar Möglichkeiten, Kontakt zur geistigen Welt aufzunehmen. Eines vorweg, lassen Sie besser die Finger davon, wenn Sie psychisch labil sind. Eine Form dieser Kontaktaufnahme ist das Westerwälder Tischchen. Darüber wurde seinerzeit in den unglaublichen Geschichten berichtet. Was folgte, waren säckeweise Post von Hörern und Zuschauern, die das Thema in welcher Weise auch immer berührte, positiv oder negativ. Auslöser der Postflut war dieses Hörspiel.
Und jetzt unsere erste unglaubliche Geschichte.
Seid ihr? Das ist pünktlich wie die Maurer. Sehr schön. Kommt, legt mal ab. So.
Ich bin ja so gespannt. Meinst du, das klappt? Ein bisschen unheimlich ist mir schon. Muss man da nicht eigentlich bis Mitternacht warten?
Ach Quatsch, das ist doch nur Aberglaube. Wenn die Geister sich melden, dann kommen sie, wann sie wollen.
So, kommt hier in die Küche. Es ist schon alles vorbereitet. Das Westerwälder Tischchen steht auf dem Küchentisch. Die Tapetenrolle ist auch da, auf dem unser Kontaktgeist hoffentlich fleißig schreiben wird. Und die Kerze. Anne, zündst du mal an, ja? So, setzt euch. Ich mach das große Licht inzwischen aus. So, also beide Hände auf den Tisch, dass die Daumen sich berühren. Ja, so. Und nun die kleinen Finger spreizen, dass sie die vom Nebenmann, Entschuldigung, wir sind ja eine reine Damenrunde, also von der Nachbarin berühren. Die Kette muss geschlossen sein. So, Konzentration. Ich versuche mal, meinen verstorbenen Vater zu rufen.
Darf ich mal was sagen? Ich glaube, das geht nicht. Ja, jetzt sitzen wir eine geschlagene Viertelstunde hier rum und nichts passiert. Hab ich ja gleich gesagt. Nichts wie Humbug.
Nun sei doch nicht so ungeduldig. Warte noch ein bisschen, ja?
Vielleicht ist es ja nicht der richtige Kontaktgeist. Opa ist doch schon so lange tot. Das muss vielleicht jemand sein, der gerade gestorben ist.
Könnte sein. Wisst ihr jemand?
Tja, das würde mich sowieso interessieren. Ein Freund von mir, ein ehemaliger Mitschüler, ist vor ein paar Wochen bei einer Militärübung in Kanada tödlich verunglückt. Nicht mal die Eltern haben erfahren, wie das passiert ist. Geheimsache angeblich. Ich wüsste schon ganz gerne, wie Theo ums Leben gekommen ist. Soll ich ihn mal rufen?
Also gut, aber wenn das auch nicht geht, mache ich nicht mehr mit.
Psst, man muss schon ein bisschen dran glauben und darf sich innerlich nicht sperren. Also konzentriert euch, ja?
Theo, Theo, bitte melde dich doch. Theo, wenn es dich irgendwo noch gibt, hörst du mich? Bitte gib ein Zeichen.
Ah, ich glaube, das Tischchen hat sich bewegt.
Ja, tatsächlich. Jetzt sehe ich es auch. Es rutscht zu Annes Platz. Es schreibt.
Theo. Theo, ich glaube, du bist hier. Jetzt rutscht das Tischchen zu dir, Lisa.
Oh Gott, das gibt's doch gar nicht.
Sag, wer du bist. Ich glaube, er wartet drauf.
Ich bin Lisa. Carolas Mann und meine arbeiten im selben Betrieb.
Carola ist meine Mutter. Das hast du doch nicht vergessen, wenn du wirklich Theo bist.
Er schreibt.
Er schreibt auf die Papierrolle. Ja.
Es ist Theo. Theo, kannst du mir sagen, wie du gestorben bist?
Bombe entschärft.
Ob das stimmt? Das kann doch auch aus deiner Fantasie kommen.
Moment, jetzt werde ich ihn mal nach ein paar Daten aus seiner Familie fragen, die niemand von uns wissen kann. Und dann erkundigen wir uns bei seiner Familie, ob das alles stimmt. Also, Theo, wie heißt deine Mutter mit Mädchennamen?
So, da wären wir wieder. Was habt ihr eigentlich rausgekriegt?
Tja, ich habe mich vorsichtig bei Theos Eltern erkundigt. Alle seine Angaben stimmen. Ich habe ihnen nichts gesagt von unserem Kontakt mit Theo. Nur, dass ich ein Erinnerungsalbum von ihm machen will.
Er hat uns ja selbst gesagt, es hätte keinen Zweck, seinen Eltern von unserer Seance zu erzählen. Sie glaubten es sowieso nicht.
Aber heute wiederkommt.
Ich glaube schon. Er ist doch so froh, Kontakt zu haben. Was fragen wir heute?
Na, das Allerwichtigste im Moment, ob ich meinen Prozess gewinne.
Ja,
ich bin so
wahr gespannt,
ja?
Ob das dann auch eintrifft. So, Mutti, nun weißt du es und kannst ganz beruhigt sein. Theo hat behauptet, du gewinnst den Prozess. Mit dem Zusatz, die Toten wüssten alles. Nur schade, dass er keine Lottozahlen und so verrät. Das wäre verboten von einer höheren Instanz. Sonst noch irgendwelche Fragen? Theo, bist du bereit? Theo.
Achtung, er schreibt wieder. Das ist aber eine ganz andere Schrift.
Bist du das, Theo?
Nein.
Wer bist du dann?
Otto.
Otto? Kennt ihr einen Otto?
Nö, wüsste ich nicht.
Kann ich mich erinnern, nicht?
Schlüter. Schlüter. Otto Schlüter. Das kann nur der Vater von Peter sein.
Von deinem Verlobten?
Ja, ja. Er ist vor einem Jahr gestorben, ganz kurz nach seiner Frau.
Da. Was schreibt er denn jetzt? Inge.
Das ist Peters Mutter.
Es geht uns gut. Danke, dass ihr euch so um Peter kümmert.
Seid mir nicht böse, jetzt kann ich nicht mehr. Lasst uns für heute aufhören, ja? Ich bin ganz erledigt.
Das war damals, ja, so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, ganz, ganz großes Kino im Radio. Heute klingen Hörspiele natürlich viel moderner, aber damals löste das auch schon eine wahre Zuschauerflut an Zuschriften aus. Und deshalb hat man sich damals in Luxemburg, wo Radio und Fernsehen ja noch gemeinsam unter einem Dach produziert wurde zu diesem Zeitpunkt, Gedanken gemacht. Lass uns dieses Experiment mal vor laufender Kamera probieren. Rainer Holbe, der Moderator der Sendung, hat die Geschichte in einem seiner Bücher aufgeschrieben.
Hier kommt unsere zweite unglaubliche Geschichte.
Die unglaublichen Geschichten, die jeden Samstag im Hörfunk und jeden Sonntagabend im Fernsehprogramm von RTL ausgestrahlt wurden, boten viele Themen an. Da ging es um Hellsehen und Gedankenübertragung, die Aktivierung positiver Kräfte im Menschen, das Lernen im Zustand der Trance, um Träume und aktuelle Rätsel dieser Welt, wie das Ungeheuer von Loch Ness oder die wandernden Steine im kalifornischen Death Valley. Wenn aber in regelmäßigen Abständen von Spiritismus, einem möglichen Weiterleben nach dem Tode oder gar über das Jenseits selbst die Rede ist, schnellten die Einschaltzahlen in die Höhe, kam zustimmende und ablehnende Post. Ich wurde am Telefon gelobt und gescholten. So war es auch nach der Ausstrahlung des Berichtes über das Westerwälder Tischchen. Viele hielten es für Humbug, übelsten Aberglauben und Betrug. Einige Hörer zogen entsprechende Literatur zu Rate und fanden darin viel über diese und ähnliche Experimente. Wieder andere sahen sich in ihren eigenen Versuchen bestätigt und es gibt auch die, die es auch mal versuchen wollten. In unserer Berichterstattung über jede Art von Spiritismus warnen Psychologen, Parapsychologen, Theologen und Physiker immer wieder vor eigenen Experimenten, wenn die Beteiligten nicht die psychische Reife für solches Tun besitzen. Labile Menschen geraten schnell in Zwänge, aus denen sie sich mit eigener Hilfe nicht befreien können. So merkwürdig es auch klingen mag, sowohl die Versuche mit den Tonbandstimmen wie auch das oft zitierte Glasrücken, eine Variante des Westerwälder Tischchens, und die Experimente mit dem schreibenden Tisch selbst bringen zumindest erstaunliche Ergebnisse. Geduld und Ausdauer vorausgesetzt. Für ein launiges Gesellschaftsspiel freilich eignet sich keiner dieser Versuche. Egal, welche Kräfte hier auch immer im Spiel sind, unkontrolliert angewendet, bringen spiritistische Handlungen meist Angst und Unruhe über die Menschen. So meldete sich eines Tages die 18-jährige Karin S. am Telefon. Sie hatte mit gleichaltrigen Kolleginnen das Westerwälder Tischchen ausprobiert und Botschaften bekommen, die teils äußerst frivol, teils aber auch wüst und roh ausgefallen waren. So wurde sie aufgefordert, nicht mehr in die Kirche zu gehen. Und als Absender dieser Botschaften gab sich Satan höchstpersönlich zu erkennen. Karin hatte darauf mit ihrem Pfarrer gesprochen und einen Theologen angeschrieben. Beide Männer rieten ihr vor weiteren Versuchen dringend ab und bezeichneten derartiges Tun als Teufelswerk. Karin wollte in unserer Sendung die Hörer warnen, Ähnliches zu versuchen. Natürlich bekam sie Gelegenheit dazu. Elmar Gruber, ständiger Mitarbeiter der unglaublichen Geschichten, sagt: Ich für meinen Teil bezweifle die Existenz des Satans. Aber nehmen wir diese Gestalt einmal stellvertretend für das Böse in der Welt, so kann die Vorstellung, Satan selbst sei der Absender der Botschaften, zu psychischen Zwängen führen. Wahrscheinlich ist, dass das sogenannte schlechte Gewissen dieser jungen religiösen Menschen im Unterbewusstsein gegen die Versuche rebellierte. Und schon war Satan als Archetyp, als Urbild erschienen. Die große Resonanz auf das Westerwälder Tischchen, das mit viel Temperament geäußerte Für und Wider, veranlasste die Redaktion, mit dem Tischchen und seinen Experimentatoren einen Versuch live vor den Fernsehkameras zu wagen. Eingeladen waren auch Hannelore und Klaus P., Ernie M., und Mehdi H., die eine andere Form von Jenseitsbefragung betrieben. Um ein umgestülptes Wasserglas legten sie sämtliche Buchstaben des Alphabets, die Zahlen von 1 bis 9 und Symbole für Ja und Nein kreisförmig aus. Sämtliche am Experiment beteiligten Personen legen ihren rechten Zeigefinger auf das Glas. Einer der Teilnehmer stellt die Fragen und nach kurzer Zeit setzt sich das Glas ziemlich schnell in Bewegung, huscht von einem Buchstaben zum anderen, sodass sich ganze Sätze bilden. Römische Legionäre pflegten für diese Art Ahnenkontakte Tierknochen zu verwenden, aus deren Fall bestimmte Muster herausgelesen werden konnten. Griechen verwendeten Würfel und einen bestimmten Code. Die Sehnsucht der Menschen nach den letzten Wahrheiten ist so alt wie ihre eigene Geschichte. Mit im Studio war auch jener Norbert V. mit seinem Westerwälder Tischchen. Schon zu Beginn des Abendprogramms wurden die Gäste der unglaublichen Geschichten präsentiert. Ich stellte Ihnen drei Aufgaben. Bitten Sie doch Ihre jenseitigen Gesprächspartner, Ihnen bei der Lösung folgender Fragen zu helfen. Erstens. Ich trage in meiner Tasche einen Gegenstand, den mir mein Vater kurz vor seinem Tod geschenkt hat. Was ist das? Zweitens. In einem Kuvert habe ich ein Stück Pappe. Aus welcher Farbe besteht sie? Und drittens, während Sie draußen in der Garderobe experimentieren, werde ich hier aus dem Regal ein Buch nehmen. Finden Sie heraus, um welches Buch es sich handelt. Alle Teilnehmer an der Sendung wurden in getrennte Garderoben geführt, die sie 2 Stunden lang nicht verlassen durften. Während dieser Zeit wurde im RTL-Plus-Programm ein Spielfilm gezeigt. Daran schloss sich eine Musikshow mit Dalia Lavi an, die ein paar Tage zuvor in diesen Studios produziert worden war. Gegen 22 Uhr sollten dann die unglaublichen Geschichten live mit den Ergebnissen der Spiritisten ausgestrahlt werden. Eine Stunde nach Beginn des Experiments besuchte ich sowohl die Gruppe der Glasrücker als auch den mit seinem Tischchen beschäftigten Norbert V. Man war allerseits mit einer solchen Konzentration bei der Arbeit, dass ich mich schnell wieder zurückzog. Inzwischen wurden in den Redaktionen und im Atelier Wetten auf das Resultat des Experiments abgeschlossen. Pünktlich ertönte die Erkennungsmelodie der Sendung, also sprach Zarathustra. Ich wiederholte noch einmal die Stunden zuvor gestellten Aufgaben und bat meine Gäste, mir die Lösung zu präsentieren, von der sie überzeugt schienen, dass sie aus einer jenseitigen Dimension stamme. Bei den Gruppen war es nicht gelungen, die Farbe herauszufinden. Ich hatte eine orangefarbene Karte eingesteckt. Das Glas hatte blau buchstabiert. Das Tischchen hatte die Antwort verweigert. Auch Buchtitel und Autor konnten nicht genannt werden. Ich hatte vorher wahllos ein Buch von Hans Blickensdörfer aus dem Regal gezogen. Dann gab es jedoch eine Überraschung. Die Gruppe mit dem buchstabierenden Glas hatte tatsächlich auf die Frage nach dem Gegenstand meines Vaters herausgefunden, 19. Jahrhundert und Silber. In der Tat hatte ich eine aus dieser Zeit stammende Taschenuhr bei mir. Norbert V. war verzweifelt. Sein Tisch hatte keine einzige Antwort gegeben, sondern in großen, geschwungenen Buchstaben die Worte »Shalom, ich grüße dich, Dalia, Ruven soll aufpassen« geschrieben. Und zwar zu einer Zeit, als in unserem Programm die Musikshow mit Dalia Lavi ausgestrahlt worden ist. Norbert V. hat in seiner verschlossenen Garderobe nichts davon ahnen können. Auch hätte ihn ein Blick in das ausgedruckte Programm nicht weitergebracht, da die Sendung kurzfristig eingeschoben worden und daher nicht vorher veröffentlicht war. Ganz offensichtlich bestand hier eine mysteriöse Übereinstimmung. Norbert V. gab die verstorbene Mutter der israelischen Sängerin als mögliche Verfasserin dieser Botschaft an. Ihr Vater hat mir nicht geantwortet, sagte Norbert traurig. Stattdessen habe ich diese merkwürdige Zeichnung auf meinem Papier. Ich traute meinen Augen nicht. Auf der weißen Tapete war die Bleistiftskizze der Taschenuhr im Maßstab 1:1. Sogar mit einer Kette, die einmal zu dieser Uhr gehört hatte und im Laufe der Jahre verloren gegangen war. Ich legte die Uhr neben die Zeichnung. Gegenstand und Abbild waren identisch. Ja, ich erkannte sogar den Stil meines Vaters. Er war zu Lebzeiten Architekt und Baumeister und so den Umgang mit dem Zeichenstift gewöhnt. Er hatte also nicht, wie alle erwarteten, das Wort Uhr geschrieben, sondern den Gegenstand skizziert. Als Norbert V. vor den Live-Kameras ein zweites Experiment wagte, kam es zu einer totalen Überraschung. Das Tischchen schrieb plötzlich: Lasst mich in Ruhe, melde mich, wenn ich kann. Manfred. Ich bekam eine Gänsehaut. Manfred war ein kurz zuvor verstorbener Kollege, der in einem Anfall von Schwermut den Freitod gewählt hatte. Das Verblüffende an der Botschaft war freilich seine Unterschrift. Sie glich haargenau der, mit der er zu Lebzeiten seine Briefe unterschrieben hatte. Ich habe noch am gleichen Abend die von dem Tischchen geschriebene Nachricht mit einer Postkarte verglichen, die Manfred mir kurz vor seinem Tod geschickt hatte. Jeder Graphologe würde die Übereinstimmung der beiden Handschriften bestätigen. Sie befinden sich als merkwürdige Kuriosität noch heute in meinem Besitz. Für Spiritisten ist nach diesen Demonstrationen im Fernsehstudio alles klar. Die Botschaften kommen aus dem Jenseits. Die Toten leben. Sie sind nicht bereit, ihre Existenz durch Zirkusstückchen zu beweisen. Ergo gab es keine Antwort auf die Frage nach der Farbe oder dem Buchtitel. Um aber die nachtodliche Daseinsebene doch noch zu rechtfertigen, kam es zu den Aussagen mit der Uhr, dem Auftritt von Dalia Lavi und dem mysteriösen Satz des Kollegen Manfred, den meine Gäste noch dahingehend deuteten, dass Selbstmörder in einer sie irritierenden Grauzone existieren, die sich ihnen erst langsam zum Licht hin öffne. Elmar Gruber, der ständige Berater der Sendung, bemühte auch hier eine mögliche andere, diskutierbare Theorie. Vielleicht, so meinte er, sei es den Experimentatoren gelungen, das Unterbewusstsein der anwesenden Personen anzuzapfen. Schließlich hätte ich ja von meiner Taschenuhr gewusst und ein paar Techniker konzentriert die Lavi-Sendung beobachtet. Unbewusst könnten da über Gehirnströme Brücken geschlagen worden sein. Mysteriös blieb aber auch für Elmar Gruber der geschriebene Satz des toten Kollegen. Und zum Schluss gibt's heute mal eine Folge aus der Serie Zukunft 2000. Das war eine Sendung, in der man sich Anfang der 90er darüber Gedanken machte, wie wir ab dem Jahr 2000 leben würden.
Zukunft 2000. Wie wir übermorgen leben werden. Mit Rainer Holbe.
So wie im kommenden Jahrhundert Menschen mithilfe von Lernmaschinen fremde Sprachen einfacher und effektiver lernen können oder sich mit verfeinerten Sprachcomputern auch mühelos in Japanisch oder Swahili werden unterhalten können, so wird es auch eine verständliche Kommunikation mit Pflanzen geben.
Die Sprache der Pflanzen läuft auf verschiedenen Ebenen. Über chemische Stoffe, über Wellen und elektrische Signale. Pflanzen können sogar Gedanken lesen. So verfügt zum Beispiel der Wald über ein Alarmsystem. Wenn Holzfäller den ersten Baum ansägen, wissen alle anderen Bäume Bescheid.
Bäume und andere Pflanzen können buchstäblich um Hilfe schreien, wenn sie in Dürrezeiten dem Verdursten nahe sind. Und möglicherweise locken sie mit diesem Hilferuf Insekten an, die den ohnehin schon geschädigten Pflanzen weiter zusetzen.
Mitarbeiter des amerikanischen Landwirtschaftsministeriums haben den Lautäußerungen der Flora 4 Jahre lang mit elektronischen Sensoren nachgespürt und dabei festgestellt, dass unter Trockenheit leidende Pflanzen Geräusche von sich geben, die in einem für das menschliche Ohr nicht hörbaren Frequenzbereich liegen.
Alle Pflanzen strahlen ununterbrochen, Tag und Nacht die Aura, das Licht des Lebens aus, in der eine Fülle von Informationen gespeichert sind, mit deren Entschlüsselung jetzt begonnen wird.
Die Energien von Pflanzen liegen außerhalb normalmenschlicher Wahrnehmung. Da Blumen und Pflanzen sich nicht fortbewegen, scheinen sie ganz anders in unserem Universum eingebettet und sind möglicherweise eine Antenne für eine anders geartete Intelligenz.
Egal wie, was heute in den Forschungslabors angedacht wird, kann schon morgen zu einer totalen Veränderung des Bewusstseins führen. Dann nämlich, wenn dem Menschen wissenschaftlich gesicherte Beweise vorliegen, dass er nichts anderes ist als ein Teil eines intelligenten Universums, das schon jetzt alle Anstrengungen macht, mit ihm zu kommunizieren.
Das waren sie, die unglaublichen Geschichten diesmal.
Nächste Woche.
In der nächsten Episode hören wir eine Frau, die eine ganz besondere karmische Beziehung zu ihrem Sohn hat. Sie sagt, sie war in einem früheren Leben seine Schwester.
Ja, ich war die ältere Schwester und Dennis, mein Sohn, war der jüngere Bruder damals gewesen. Und laut Forschungen bin ich dahinter gekommen, dass ich damals mit meinem Bruder sozusagen auf und davon war von zu Hause, weil man mich damals sozusagen zu einer Ehe zwingen wollte und ich das eben nicht wollte. Und von daher habe ich mich entschlossen, mit meinem Jungen bzw. mit meinem Bruder wegzulaufen.
Das und mehr also in der nächsten Episode der unglaublichen Geschichten. Haben Sie auch eine unglaubliche Geschichte erlebt? Etwas, das Ihnen völlig unerklärlich erschien? Schreiben Sie mir. podcast@unglaubliche-geschichten.com. Ich bin Alex John. Bleiben Sie offen für das Unglaubliche.
Diese Episode entstand mit freundlicher Genehmigung von Rainer Holbe, der die unglaublichen Geschichten zuerst erzählt hat.